kann man heute noch zuversichtlich sein, wenn man realistisch bleiben möchte? Diese Frage beschäftigt mich seit langem. Ich kann hingehen, wo ich will. Sie verfolgt mich und lässt mir keine Ruhe mehr. Mir ist, als müsste ich sie überall hinausschreien, wo ich unter meinesgleichen bin. Zu Hause, am Arbeitsplatz, auf den Straßen, in der S-Bahn und auf allen Geburtstagspartys. Sie betrifft nicht irgendwas. Sie betrifft die Lage der Menschheit auf ihrem Planeten. Etwas Unglaubliches wird immer realer. Nämlich, dass uns Menschen die Welt, in der wir leben, nicht mehr zum Leben reicht. Wir stellen fest, Mutter Erde ist nicht unerschöpflich. Auch sie hat ihre Grenzen der Belastbarkeit. Wir hatten nur bis vor kurzem keinen Anlass, nach den Grenzen zu fragen. Wir haben viel gelernt und unglaubliche, begeisternde Fortschritte gemacht. Jetzt stellen wir fest, so geht es nicht weiter mit uns Menschen. Ich sage wir Menschen, als würden wir alle dasselbe tun. Wir Menschen sind doch ganz unterschiedlich in unserer Art und Lebensweise und demnach auch ganz unterschiedlich verantwortlich für das, was hier auf Erden geschieht. Die vermeintlichen Vorteile und Nachteile des Fortschritts sind nicht gleich verteilt. Es gibt Gewinner, die fast alle Vorteile einstreichen, und Verlierer, die Nachteile ausbaden dürfen. Die einen haben mehr als genug zum Leben, die anderen viel zu wenig. Und ich sage, wir Menschen. Das ist doch zynisch. Ich sag's trotzdem, weil ich mich mitverantwortlich fühle, aber auch nicht allein verantwortlich. Ich fühle mich mit hineinverwickelt in diesen immer weiter drängenden Prozess der modernen Zivilisation. Es beruhigt mich nicht, nur eine bestimmte Gruppe von Menschen für alles Leid in der Welt verantwortlich zu machen, will die Kapitalisten oder die Männer. Wer immer diesen fragwürdigen, alles okkupierenden und zunehmend zerstörerischen Fortschritt vorangetrieben hat, was hat diese Menschen dazu gebracht, zu tun, was sie getan haben und immer noch tun? Sind sie nicht Symptomträger? Zeigen sie nicht etwas typisch Menschliches? Wenn ich wir sage, dann meine ich alle, die sich so wie ich mit hineinverwickelt fühlen und bereit sind, ein Stück Mitverantwortung zu übernehmen für das, was in unserer Zeit geschieht. Zurück zur Lagebesprechung. Wir haben festgestellt, dass diese Erde nicht unerschöpflich ist, sondern begrenzt. Und dass wir Menschen dabei sind, die Grenzen ihrer Belastbarkeit zu überschreiten und dadurch die eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören. Ein Teil von uns Menschen lebt dermaßen verschwenderisch, dass selbst die Armut und Genügsamkeit eines anderen Teils der Menschen die Gesamtbilanz nicht ausgleichen kann. Wir werden immer mehr und besiedeln die Erde immer dichter. Man könnte meinen, wir sind schon zu viele geworden für diesen Planeten. Aber das hängt ja wohl davon ab, wie wir mit der Erde umgehen, wie wir mit ihr zusammenarbeiten. Offensichtlich haben wir zivilisierten Menschen in unserer Fortschrittseuphorie ja vergessen, mit der Natur zusammenzuarbeiten. Wir rechnen gar nicht mehr mit der Natur. Wir haben unsere natürlichen Konkurrenten ausgeschaltet und uns die Erde untertan gemacht. Jetzt konkurrieren wir nur noch untereinander. Wir erziehen uns fast nur noch gegenseitig und lassen uns kaum noch von der Natur erziehen. Die hat sich gefälligst nach uns zu richten. Die Folgen? Raubbau, Unordnung, Unrat, ein Übermaß an Entropie. Lauter Probleme, die wir dann auch nicht mehr der Natur überlassen können, sondern die von uns selbst gelöst werden müssen. Soweit ist es jetzt gekommen. Die Evolution auf unserem Planeten hängt, wenn sie eine menschenfreundliche bleiben soll, vom Einsehen der Menschen ab. Unser geistiger Fortschritt ist zum entscheidenden Faktor geworden. Weitsichtige Erwägungen, wie sie von einzelnen Menschen schon seit jeher angestellt werden, bleiben weitgehend wirkungslos, weil sie keinen schnellen Gewinn irgendeiner Art versprechen. unser ganzer gesellschaftlicher Stoffwechsel, ich meine die Wirtschaft, ist auf kurzfristige Interessen eingestellt. Viele Wirtschaftsexperten sind oder waren bis vor kurzem der Meinung, dass wir langfristig den größten Vorteil dadurch erzielen, dass wir die kurzfristigen Interessen in ihrer Vielfalt gewähren lassen. Ein solcher freier Markt würde praktisch nach dem Prinzip der natürlichen Auslese immer das Beste hervorbringen. Jetzt sehen wir, dass der Markt seine eigene Vielfalt aufhebt und perverse Ungleichgewichte hervorbringt, und zwar weltweit und grenzenlos. Der Wettbewerb, der Konkurrenzdruck, das Größer und Schneller ist zum Zwang geworden. Es wird zu immer härteren Verteilungskämpfen kommen. Die Starken werden die Schwachen eliminieren oder knechten. Humanität wird sich als höchst zerbrechliches Luxuskulturgut erweisen. Herrschen werden der Mangel und die Grausamkeit. Ist das nicht die realistische Sichtweise dessen, was uns bevorsteht? Wie kann man da von Zuversicht reden? Es ist doch eher zum Verzweifeln. Dass ich persönlich noch nicht verzweifelt bin, liegt an einer entscheidenden gedanklichen Nachhilfe, die mir vor über 10 Jahren zuteil wurde, 1997, an einem ziemlich gewöhnlichen Herbsttag. Da erhielt mein Nachdenken über die globale Lage einen neuen Einschlag, sozusagen aus heiterem Himmel. Ich wohnte damals allein in einer gemütlichen Mansardenwohnung und machte mich am Abend jenes Tages wieder mal daran, Geschirr zu spülen. Das konnte eine ganz behagliche Beschäftigung sein, wenn es nebenbei eine gute Wortsendung im Radio zu hören gab. Ich hatte einfach auf gut Glück eingeschaltet. Und da sprach gerade einer.
Mich beschäftigt diese Frage seit 20 Jahren, auch das Schlagwort der globalen Beschleunigungskrise. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich es formuliert habe, aber sozusagen Vielfalt und Gemächlichkeit als die logischen Bedingungen wirklichen Fortschritts, das habe ich also schon vor über 20 Jahren so formuliert. Und das Wort Vielfalt wurde sofort überall aufgegriffen. Das Wort Gemächlichkeit kam aber damals nicht an. Das wirkte einfach lächerlich, nicht wahr? Und ich war also darüber auch ziemlich fast schon verzweifelt, dass buchstäblich fast 20 Jahre lang niemand das Zeitproblem sehen wollte. Und nun auf einmal, die Eile ist offenbar groß genug geworden. Jetzt gibt es eine Explosion von Schriften zu diesem Thema.
Von der Explosion hatte ich noch nicht viel mitgekriegt. Aber ein Zeitproblem kannte ich auch. Und wenn es stimmte, dass dieses Problem endlich dabei war, von der breiten öffentlichen Diskussion aufgegriffen zu werden, konnte mir das nur recht sein. Was der da erzählte, klang jedenfalls interessant.
Also habe ich da wohl doch eine wesentliche Entdeckung damals gemacht, und ich kann Ihnen auch sagen, wie ich die gemacht habe, so haben Sie wahrscheinlich alle auch gemacht, Sie haben sich nur nicht getraut, sich das zuzugeben, die Älteren unter Ihnen, nämlich als ich in der Mitte meines Lebens plötzlich bemerkte, dass fast alles, was ich als Kind lieben gelernt hatte, gar nicht mehr da war. Und nun inzwischen habe ich feststellen müssen, dass meine Kinder diese Erfahrung bereits am Ende ihrer Schulzeit machen. Und da ist also offenbar ein Problem, denn viel schneller kann es wohl nicht werden, nicht wahr?
Meine Spülaktivitäten verlangsamten sich. Ich hantierte immer vorsichtiger, denn das Geschirrklappern begann zu stören. Und der da sprach, begann meine Aufmerksamkeit regelrecht zu absorbieren.
Trotzdem heißt es, bei jedem Problem, mit dem wir konfrontiert werden, wir brauchen schnellere Innovation und natürlich obendrein auch noch stärkere globale Vereinheitlichung. Dann werden wir die Probleme schon lösen, nicht wahr? Nun, tatsächlich hat sich ja gezeigt, dass jedes derartig gelöste Problem einige neue hervorbringt. Und die neuen Probleme, die dieser Problemlösung dienen sollten, aber eben an ihre Stelle getreten sind, sind noch etwas ausgedehnter, geografisch ausgedehnter, globaler, und sie sind noch etwas dringender, bedürfen also noch eiligerer Lösung. Dieses Systemverhalten würde jeder Naturwissenschaftler als eine Instabilität bezeichnen, aber merkwürdigerweise in unserer Gesellschaft wird es immer noch Fortschritt genannt, nicht wahr?
Dieses Systemverhalten würde jeder Naturwissenschaftler als Instabilität bezeichnen, aber merkwürdigerweise wird es in unserer Gesellschaft immer noch Fortschritt genannt. An dieser Stelle legte ich meinen Spülschwamm beiseite, setzte mich auf den Stuhl neben dem Radio und tat nichts anderes mehr als zuhören. Der Vortragsredner im Radio, der sich inzwischen als ein Astrophysiker zu erkennen gegeben hatte, sprach von einer Instabilität, die dadurch entsteht, dass etwas zu schnell geworden ist. Seltsamerweise machte er gar nicht die Menschen dafür verantwortlich. Die Evolution hat uns ein Zeitproblem beschert. Dabei geht es um viel mehr als um das subjektive Zeitproblem, das die älteren Menschen oft mit den Jungen haben, wenn sie deren Neuerungen nicht mehr mit jugendlicher Begeisterung mitmachen können und eher zu Bremsern werden. Es gibt ein objektives Zeitproblem, das mit logischer Notwendigkeit aus dem Schöpfungsprinzip der Evolution erwächst und genau die Instabilitäten erzeugt, die uns jetzt global bedrohen.
Wir wissen ja heute, die Welt hat angefangen mit fast nichts, vielleicht sogar wirklich mit nichts, mit dem simpelsten vorstellbaren Zustand, den wir den Urknall nennen, in dem überhaupt noch keinerlei Detailstruktur verwirklicht ist. Und von diesem Zustand her ist die Wirklichkeit immer raffinierter geworden, immer komplexer geworden. Bis hin, zunächst mal sind die Elementarteilchen entstanden, dann die Strukturen aus diesen, die Sterne, Milchstraßensysteme, dann auf Planeten offensichtlich, zumindest auf einem, das Leben und im Lebendigen über viele Milliarden Jahre hinweg wir und dann schließlich solche Vorträge wie hier, nicht wahr? Und wie ist nun aus diesem extrem simplen gemeinsamen Ursprung heraus alles das entstanden, bis hin zu uns und bis zu dem, was jetzt gerade hier passiert in uns? Das folgt alles dem gleichen Prinzip, nämlich, dass die momentane Wirklichkeit herumzappelt und dabei die Menge der benachbarten Möglichkeiten abtastet. Und wenn dabei welche berührt werden, wo die Sachen ein bisschen besser zusammenpassen, dann wird da weitergegangen. Das ist natürlich nichts anderes als das Darwin'sche Prinzip für die Entwicklung des Lebendigen. Aber es ist ein ganz einfaches und unwidersprechliches, logisches Prinzip. Denn wenn die Wirklichkeit in diesen Raum der Möglichkeiten hineinwandert und dabei Gestalten findet, wo die Dinge ein bisschen besser zusammenpassen, dann bleibt sie in der Nähe dieser Gestalten. Und wenn sie dann entlang dieser Gestalten weiter tastet und zappelt und dabei noch andere findet, die noch ein bisschen besser zusammenpassen, dann werden diese Wirklichkeit. Das ist die Geschichte der Evolution der materiellen Welt und der lebendigen Welt und der geistigen Welt. Es ist überall dasselbe Prinzip und es ist einfach eine logische Selbstverständlichkeit.
Die Welt ist zweifellos voller Energie. Warum und wieso, das muss dahingestellt bleiben. Jedenfalls wandert die Wirklichkeit mit diesem unglaublichen Schub seit einem geheimnisvollen Urereignis zappelnd und tastend ins Reich der Möglichkeiten hinein. Nichts kann starr sein, alles muss ein bisschen herumzappeln, sagt der Astrophysiker und beruft sich dabei auf die Erkenntnisse der Quantenphysiker. Bei dieser Wanderung findet sie logischerweise zu immer komplexeren, raffinierteren, noch besser zusammenpassenden Gestalten. Warum? Weil das besser zusammenpassende dauerhafter ist. Darin zeigt sich ja das bessere Zusammenpassen. Auf diese Weise bewährt es sich ja gegenüber dem, was nicht so gut zusammenpasst. Das gilt natürlich nur für ein energiegespeistes und energiedurchflossenes System. Woher die Energie des Kosmos stammt, bleibt ein Geheimnis. Für das Leben auf der Erde ist indessen klar, die Energie kommt von der Sonne. Und diese Energiequelle wird noch lange vorhalten. Unsere irdische Welt bleibt durchflossen von der Sonnenenergie. Und das Zappeln der Wirklichkeit im Raum der Möglichkeiten, die Evolution, kann weitergehen. Aber warum, so fragt der Astrophysiker, Müssen wir Menschen jetzt befürchten, dass wir uns selbst alles verderben?
Und warum haben wir nun auf einmal das Gefühl, die Sache kann auch schiefgehen? Nun, das Gefühl hat der Mensch schon ziemlich lange. Seit er angefangen hat, über diese Dinge nachzudenken, ist ihm das aufgefallen, dass er die Fähigkeit hat, zu scheitern und die Sache kaputt gehen zu lassen. Und dafür gibt es ja auch viele Namen für diese Gestalten, die einen scheitern lassen, nicht wahr? Das ist dieser Engel da. Wie heißt er gleich? Luzifer, der Lichtbringer, nicht wahr? Bei den Griechen der Prometheus, der Vordenker. Der hat gesehen, wie das funktioniert, wie die Naturgesetze sind und was damit alles möglich ist, was man damit alles machen kann. Und dann schaut er diesem ganzen Schöpfungsprozess zu und dann sagt er, ja, das kann ich doch viel schneller. Warum soll ich denn da so lange warten? Ich habe doch gesehen, wie es geht, nicht wahr? Und dann ist er bekanntlich runtergefallen und hat einen anderen Namen und heißt dann nicht mehr der Lichtbringer, sondern Diabolos, der Durcheinanderwerfer, nicht wahr? Also dieses Phänomen, dass das Schöpfungsprinzip ganz eng mit der Möglichkeit des Scheiterns verknüpft ist, das hat der Mensch von Anfang an bemerkt, seit er angefangen hat, bewusst zu werden. Ist ja eine Selbstverständlichkeit. Ne? Denn der Mensch steht ununterbrochen vor dieser Frage, was soll ich tun? Das ist sein Zappeln im Raum der Möglichkeiten, nicht wahr? Er hat aber nicht die Fähigkeit gehabt, beliebig schnell voranzukommen. Und nun, dass der Teufel, dieser Diabolos, erst am sechsten Tag in die Welt gekommen zu sein scheint, das liegt genau daran, dass er eben früher nicht wirklich manifest werden konnte. Im Lebendigen, im übrigen Lebendigen, das kann nicht so schnell vorankommen. Wenn Sie sich vorstellen, wie denn der Fortschritt im Lebendigen zum Beispiel stattfindet oder früher bei den astrophysikalischen Gestalten oder so. Aber nehmen wir das Lebendige. Wie schnell kann das vorankommen? Ist es da möglich, aus eigener Kraft zu scheitern? Das ist nicht möglich, weil nämlich, wenn eine Innovation gefunden wird im Lebendigen, zum Beispiel indem ein Teilchen der Höhenstrahlung auf ein Gen in einer Samenzelle oder Eizelle trifft, dann wird ein kleiner Schaden angerichtet, der also dafür sorgt, dass irgendein Eiweiß ein kleines bisschen anders aufgebaut ist. Und das wird nun in dem Nachkommen ausprobiert, ob die Dinge besser zusammenpassen oder schlechter zusammenpassen, nicht wahr? Und wenn es besser zusammenpasst, was ziemlich unwahrscheinlich ist, aber es kommt halt mal vor, dann diffundiert diese neue Eigenschaft in die ganze Art, in diese ganze Population dieser Art hinein und dann wird sie verglichen mit allen anderen Arten und mit der ganzen Biosphäre. Und wenn es dann gut zusammenpasst, dann hat sich das durchgesetzt, nicht wahr? Und Sie sehen sofort, das dauert viele Generationen, bevor eine biologische Innovation sich durchsetzen kann. Und deshalb geht es wahrscheinlich immer gut. Und das ist überhaupt das Prinzip der ganzen ersten sechs Schöpfungstage. Ja? Die Sache geht wahrscheinlich gut, obwohl fast jeder Versuch bei diesem Gezappel ein Irrtum ist und fast alles, was gefunden worden ist, auch wieder verschwindet und untergeht. Es sind ja fast alle Arten wieder untergegangen. Aber das Prinzip behält seine Lebensfähigkeit. Und der neue Schöpfungstag schafft nicht die Ergebnisse des vorigen Schöpfungstages ab. Wenn Sie sich das anschauen, diese Bilder sind ganz hervorragend, die sind wirklich systemtheoretisch sehr gut begriffen, die Bilder in den Schöpfungsmythen. Dazu brauchte man keine Naturwissenschaft zu betreiben, dazu brauchte man nur die Welt anzuschauen. Dann sieht man das. Und das nämlich, wenn etwas durch langes Tasten, Ausprobieren sich als lebensfähig erwiesen hat, wenn eine Gestalt gefunden worden ist im Raum der Möglichkeiten, die immer wieder durchlaufen werden kann, also zyklische Attraktoren sozusagen im Raum der Möglichkeiten. Ja? Wenn solche Gestalten gefunden worden sind, die alle miteinander zusammenpassen, dann steht am Abend des Schöpfungstages da und siehe da, es war sehr gut, nicht wahr? Und das ist also gut gegangen, sechs Tage lang. Und dann kommt das Problem. Und das Problem ist nun folgendes. Das Schnelle und die Organisation im Großen haben ja einen selektiven Vorteil. Wenn Gestalten gefunden werden bei dem Gezappel, die schneller vorankommen in den Raum der Möglichkeiten, dann geht die Front auf diese über. Die verdrängen die langsameren, nicht wahr? Und sorgen dann auch dafür, dass diese Front sich rasch auch jetzt geografisch schneller ausbreitet. Und auf einem runden Planeten führt das halt dazu, dass schließlich eine Globalisierung eintritt, nicht wahr? Nun, das ist zunächst kein Problem. Wenn das nicht zu schnell geht, macht das nichts. Das ganze Leben hat den Planeten erobert. Es gibt nur einen genetischen Code auf der Erde. Und die ganze Erde ist ein sehr gut zusammenhängendes Gebilde, in dem sich alles gegenseitig regelt. Also die Globalisierung an sich ist noch nichts Schlechtes. Aber wenn versucht wird, global in den Raum der Möglichkeiten schnell voranzukommen, dann geht die Sache offenbar schief. Denn jetzt wird nicht mehr ausprobiert, ob die Dinge besser zusammenpassen, sondern jetzt wird halt das, was im Moment vordergründig als Vorteil erscheint, verwirklicht. Und dann kommt genau diese Instabilität zustande, die ich erwähnt habe. Nämlich, dass eben die sogenannten Problemlösungen in Wirklichkeit Probleme schaffen, die noch viel dringender sind und noch viel eiliger Lösung bedürften. Und Einfalt und Raserei ersetzen die frühere Vielfalt und Gemächlichkeit, in der der Fortschritt erfolgreich sein konnte. Und da sehen wir, es ist also eine Krise eingebaut im Prinzip der Schöpfung. Auf einem runden Planeten, also in einem endlichen Raumbereich, wenn dort die Evolution, jetzt im allgemeinen Sinn, also auch die kulturelle, geistige Evolution, wenn die anhaltend erfolgreich ist, dann muss sie in eine Krise führen. Die nenne ich die globale Beschleunigungskrise. Das ist ein Gedanke, der ist unglaublich einfach. Den kann jeder nachvollziehen, hoffe ich.
Das Neue muss sich bewähren. Und dazu braucht es Zeit. Plötzlich verstehe ich, dass die Innovationsgeschwindigkeit des Fortschritts nicht beliebig groß sein darf. Wenn das, was gestern neu war, keine Zeit hatte, sich zu bewähren und auszureifen, dann kann es keine solide Grundlage bilden für das, was heute neu dazukommt. Dann geht die Stabilität des Ganzen verloren. Dann wird's gefährlich. Und wenn diese Art des Fortschritts globalisiert wird, dann wird's global gefährlich. Und das ist es, was jetzt geschieht. Wir überziehen und durchsetzen den ganzen Globus immer schneller und immer noch schneller mit unseren neuen Erfindungen, mit unseren physikalischen, chemischen und sogar biologischen Innovationen. Die unerwünschten Nebenwirkungen bekämpfen wir dann mit noch schnelleren Innovationen. Warum tun wir das? Weil uns die Natur selbst über Jahrmillionen gelehrt hat, dass der Schnellere und Einfallsreichere meistens auch der Erfolgreichere ist, zumindest auf kurze Sicht. Wir modernen Menschen sind ja der Beweis dafür. Wir waren die Innovativsten und haben erfolgreich alle anderen Lebewesen, die uns im Weg standen, und auch die langsameren Menschengemeinschaften verdrängt. Und das soll plötzlich nicht mehr weiter funktionieren? Es kann nicht weiter funktionieren. Wir beschleunigten Menschen haben durch unseren rasanten Fortschritt die kritische Innovationsgeschwindigkeit überschritten. Aber Moment mal, wo liegt denn eigentlich die kritische Grenze? Wie schnell darf er denn nun sein, der Fortschritt, damit er aufbauend wirken kann und nicht zerstörerisch wirkt? Gibt es dafür überhaupt einen Maßstab? Es gibt tatsächlich einen groben Richtwert. Für uns Menschen ist es unsere eigene Zykluszeit. Wenn wir uns weiter wohlfühlen wollen auf dieser Erde, wenn die Verhältnisse hier auf Erden also menschenfreundlich bleiben sollen, dann müssen die Veränderungen im Vergleich zu unserer Lebenszeit erträglich langsam bleiben. Die kritische globale Innovationsgeschwindigkeit ist für uns mit Sicherheit überschritten, wenn wir es innerhalb einer einzigen Generation schaffen, den ganzen Planeten rundherum mit unerprobten, unbewährten, technischen, biologischen und gesellschaftlichen Neuerungen zu überziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Neue mit dem Alten auf eine Weise zusammenpasst, die für uns Menschen verträglich ist, wird immer geringer. Das ist die Instabilität, die wir jetzt als Krise zu spüren bekommen.
Und das Merkwürdige ist, wir sind diese Krise. In unserer Generation ist der Höhepunkt dieser Krise erreicht. Und deshalb hilft es nichts, die Geschichte anzugucken und zu sagen, ach, es ist doch immer gut gegangen. Das Schöpfungsprinzip war doch immer dasselbe und es ist doch immer gut gegangen. Das hilft nichts. Diese Krise ist eingebaut im System und sie muss erreicht werden. Und nun ist die Frage, bedeutet sie Untergang oder eine Wende zu einem neuen Schöpfungstag? Nun, Krise nenne ich es ja, weil ich der Meinung bin, dass es nicht Untergang ist. Krise heißt ja Entscheidung. Das griechische Wort heißt Entscheidung. Wir müssen nur verstehen, was das Problem ist. Dann können wir es mit denselben Kräften, mit denen wir den Höhepunkt der Krise herbeigeführt haben, so organisieren, dass wir sie überwinden können. Nun, das heißt, wir müssen als menschliche Gesellschaft, aber natürlich zunächst in der geistigen Tätigkeit von einzelnen Hirnen, wie das immer war, eine kulturelle, gesellschaftliche Entwicklung finden, in der das Große und das Schnelle behindert werden. Genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt tun und was uns als unabdingbare Voraussetzung fürs Überleben hingestellt wird, nicht wahr? Aber ich glaube, die Einsicht in das, was ich Ihnen hier versuchte zu sagen, ist so simpel, dass wir es aus dieser Einsicht schaffen werden. Die Einsicht ist nur noch nicht da.
Noch ist das größer und schneller, zwingender als die Not, die dadurch entsteht. Da gibt es scheinbar kein Entkommen. Wer sich nicht dran hält, scheidet aus. Wenn soziale und ökologische Fehlentwicklungen zutage treten, heißt es, wir brauchen noch schnellere und umfassendere Innovationen und noch stärkere globale Vereinheitlichung, um die Probleme lösen zu können. Und die Eile nimmt zu. Die Probleme werden zahlreicher und dringender. Dann brauchen wir neue und noch mehr Technik, um das alles muss erwirtschaftet werden. Und die Wirtschaft braucht Wachstum, und das Wachstum muss durch starken Konkurrenzdruck erzwungen werden. Fast wie religiöse Eiferer beschwören Politiker und Wirtschaftsexperten den Wettbewerb und das Wirtschaftswachstum.
Dabei wissen wir ganz genau, das, was wir heute Wachstum nennen, besteht überwiegend aus zerstörerischen Tätigkeiten. Was ist da los? Ja? Und dann werden Sie eben sehen, es sind lauter falsche Ideen. Nämlich, wenn Sie es mal etwas übertrieben ausdrücken, und damit will ich aufhören dann, dann ist das, was die Menschheit heute tut, das ist, die laufen in einem Stadion, werden angetrieben mit der Bemerkung, wenn du nicht in der Spitzengruppe bist, dann gehst du unter. Also sagt sich jeder, ich muss in der Spitzengruppe sein, die anderen sollen untergehen. Und dann würde man natürlich fragen, was ist denn eigentlich das Ziel, wenn die alle in diesem Stadion rennen? Was ist denn da wohl das Ziel? Fragen Sie mal. Es gibt keins. Das einzige Ziel ist, dass es schneller wird. Wir sind verrückt. Und warum machen wir das? Ja, wir kriegen nichts zu essen, wenn wir das nicht machen. Warum eigentlich? Von wem kriegen wir das Essen? Ja, dann müssen wir mal auf die Ränge schauen. Ne? Da sitzen die Sponsoren. Die lassen uns rennen. Und womit werden die immer reicher? Nicht etwa durch unser Rennen. Das brauchen die gar nicht mehr. Die brauchen gar nicht das, was wir da errennen, das brauchen die gar nicht mehr. Die wetten untereinander. Das nennt man die internationalen Finanzmärkte, nicht wahr? Ja, das ist kein Witz, das sind wirklich Wetten. Das ist nicht die Produktion, durch die diese Leute reicher werden. Das sind die Wetten, das nennt man Derivate. Ja? Da wird darauf gewettet, wie viel produziert wird. Und dann, das ist die Ableitung erster Ordnung, aber es gibt dann die Derivate zweiter Ordnung. Da wird darauf gewettet, wie viel auf gewettet worden ist. Und dritter Ordnung gibt es auch schon, das gibt's alles. Nun, das hört sich so an, als hätte das nichts mit unserem Thema zu tun, aber ich glaube, das Radio muss darüber reden.
Wenn es aber um die Solidargemeinschaft geht, ist kein Geld da. Dann müssen wir sparen und Subventionen streichen und jeder muss wieder für sich selbst sorgen. Gleichzeitig schwappt Geld in ungeheuren Mengen um den Globus, das nichts anderes mehr kann, als nach Möglichkeiten zu suchen, sich selbst zu vermehren. Geld sollte dem Austausch der Wirtschaftsgüter dienen und damit dem Gemeinwohl. Aber es dient nicht mehr. Es will nur noch selbst bedient werden.
Dann sollten wir doch eigentlich fragen, was ist denn die größte Subvention, die sich unsere Gesellschaft leistet? Sie wissen es sicherlich, Sie nennen es bloß nicht so, nicht wahr? Das ist die Subventionierung des Kapitals. Die beträgt nämlich ungefähr täglich in unserem Lande Größenordnung 2 Milliarden Mark. Das ist das, was in unserem Lande täglich an Subventionen fürs Kapital ausgegeben wird. Und dann lassen wir uns erzählen, wir können es uns nicht leisten, die Alten zu pflegen, die Kinder zu erziehen, Kindergärten zu bauen, Universitäten zu bezahlen und so weiter. Ja? Und wir leben in einem Warnsystem, in dem, ganz wie in der Geschichte von des Kaisers neuen Kleidern, und deshalb sprach ich auch von Kinderfragen, ein paar ganz simple Fragen genügen müssten, um dieses Warnsystem umzustürzen. Aber noch sind wir nicht so weit. Wir leben in einer vorrevolutionären Situation. Die Frage ist nur, was soll denn dann nachher für eine Gesellschaft da sein? Können wir uns denn eine Gesellschaft denken, in der nicht eilig vorangestürmt wird irgendwohin, sondern in der Menschen das tun, was lebensfähig ist? Können wir das noch schaffen? Und ich behaupte ja, eine solche Gesellschaft ist ganz einfach sogar zu finden und die Gedanken liegen alle schon ganz nah. Und sie sind auch in den Parteien, in den führenden Parteien ganz nah. Wenn wir es schaffen, eine öffentliche Diskussion zustande zu bringen, und dafür könnte der Rundfunk und das Fernsehen auch eine ungeheuer wichtige Rolle spielen, dass nämlich die wesentlichen Fragen, die wesentlichen Kinderfragen öffentlich diskutiert werden.
Das erklärte mir der Astrophysiker vor mehr als 10 Jahren. Die Vermögen sind seitdem weitergewachsen und haben außer riesigen Schuldenlöchern auch riesige Spekulationsblasen hervorgebracht. Seit kurzem dürfen wir das Platzen dieser Blasen miterleben und miterleiden. Jetzt redet alles von der Weltfinanzkrise. Dabei ist die Finanzkrise nur eine Schaumkrone, ein Symptom der globalen Beschleunigungskrise. Meine Frage, mit der ich damals vor dem Radio saß, war: Kann man heute noch zuversichtlich sein, wenn man realistisch bleiben möchte? Der Fortschritt wird verbissener denn je von kurzfristigen Interessen angetrieben. Die langfristigen Erwägungen bleiben zurück hinter dem, was schnellen materiellen und persönlichen Vorteil verspricht. An dieser Stelle war ich stecken geblieben und verzweifelt. Was nützen schöne Ideen von einer besser geregelten Menschengesellschaft in einer besseren Welt, wenn sie aufgrund herrschender Sachzwänge nicht verwirklicht werden können? Jetzt kann ich weiterdenken. Die Rede von der globalen Beschleunigungskrise hat mich gedanklich wieder in Bewegung versetzt. Zum Ersten ist mir bewusster geworden, was Komplexität bedeutet. Die Welt, in der wir leben, ist kein berechenbarer Mechanismus. Die Zusammenhänge, die sie zusammenhalten, sind nicht im Entferntesten überschaubar. Die Welt ist ein komplexes Geschehen. Kleinste Wendungen, die ganz unvorhersehbar auftreten, können große Entscheidungen herbeiführen. Zum Zweiten verstehe ich jetzt besser, was dieses komplexe Geschehen uns Menschen abverlangt. Ertüchtigt im praktischen Überlebenskampf, gebrauchte die Menschheit ihre Intelligenz mehr und mehr dazu, die Natur zu bekämpfen, anstatt mit ihr zu kooperieren. Der fortgeschrittenste Teil der Menschheit ist in die Falle des Kurzzeitdenkens und des Konkurrenzdenkens geraten. In die Einseitigkeit der innerartlichen Selektion und die Gefahr, den Zusammenhang mit dem Rest der Welt zu verlieren und ausgeschieden zu werden. Um dieser Gefahr zu entrinnen, muss aber nicht erst ein neuer Mensch geschaffen werden. Es reicht, einige konkrete gesellschaftliche Regeln zu verändern. Es gilt, die Rahmenbedingungen zu sichern, die nicht verletzt werden dürfen, wenn die Evolution menschenfreundlich weitergehen soll. Vielfalt und Gemächlichkeit. Diese Mächte müssen begrenzt und verkleinert werden. Und die schnellen, global wirksamen Veränderungen müssen dort gebremst werden, wo sie zu einer globalen Gleichschaltung führen und die Vielfalt der Lebensäußerungen bedrohen. Das Internet mit seinem chaotischen Cyberspace erscheint mir da viel harmloser als die globale Nahrungsmittelindustrie. Zum Dritten erscheint es mir nun nicht mehr ganz so unwahrscheinlich, dass die nötige Einsicht in die Gefahr schnell genug um sich greift und entsprechende weltinnenpolitische Bestrebungen schnell genug an Bedeutung gewinnen. Schon jetzt ist eine wachsende Zahl außerparlamentarischer Bewegungen und Initiativen mit weltweiter Vernetzung am Werk, um den neuen Einsichten Taten folgen zu lassen, neue Wege zu erkunden und alte Sachzwänge außer Kraft zu setzen. Die Gefahr der globalen Beschleunigungskrise ist sehr abstrakt, solange die Systemgrenze noch nicht erreicht ist. Der beschleunigte Fortschritt wird zu sehr als Vorteil erlebt. Kein Wunder, dass so viele Menschen, die meisten von uns Wohlstandsbürgern, sie nicht sehen konnten oder verdrängten. Die Gefahr wird erst dann ernst genommen, wenn sie in unmittelbarer Nähe ist und bereits die ersten Anzeichen von Mangel, Panik und Chaos sichtbar oder spürbar werden. Zum Glück ist sie dann schnell zu begreifen. In dem Maß, in dem die Krise immer schmerzlicher spürbar wird, eröffnet sie dem Menschen ungeahnte neue Freiheitsgrade. Zuerst im Denken, dann auch im Wollen und Entscheiden. Wahrscheinlich werden auch immer mehr der großen Nutznießer des alten Systems, die Mächtigen und Einflussreichen, sich einem Wandel öffnen, wenn der Nutzen des alten Systems auch für sie verloren geht. Schon die erste Schaumkrone der globalen Krise, die weltweite Finanzkrise, löst systemkritische Gedankengänge in immer mehr Köpfen aus. Man sieht es an den Überschriften und Titeln in Feuilletons und Magazinen. Die gefährlichen Nebenwirkungen eines ungezügelten Wettbewerbs für die Ökonomie und für die Gesellschaften werden bereits fleißig analysiert. Die ganz anders dimensionierte ökologische Krise wird noch ganz andere Schlagzeilen möglich und das Business as usual unmöglich machen. Die Einstellung, da kann man sowieso nichts machen, das Verhängnis nimmt seinen Lauf, wird sich nur noch schwer durchhalten lassen, wenn die Not in den reichen Ländern ankommt. Die Hoffnungen auf technische Großlösungen, mit deren Hilfe wir alles in den Griff kriegen, dürften sich drastisch reduzieren. Und die jeweils maßgebenden Realisten und Pragmatiker, die ja besonders stark an den alten Sachzwängen hängen, werden sich mit völlig neuen Sachlagen konfrontiert sehen. Alternative Ideen, die bislang als Utopien abgetan wurden, werden in immer mehr Köpfen Wurzeln schlagen und von vielen Sachverständigen in vielen Zeitungen und Rundfunksendungen als realistisch und notwendig erläutert werden. Vieles von dem, was vielen heute noch als unumgänglich erscheint, wie beispielsweise das Wirtschaftswachstum und der Verdrängungswettbewerb, wird sich für immer mehr Menschen als töricht erweisen. Ein enormes gedankliches Gezappel wird in den Köpfen der Menschen wahrscheinlich epidemieartig um sich greifen. Es war sehr viel Intelligenz nötig, um die Rolle des Durcheinanderwerfers in der Natur derart erfolgreich spielen zu können. Warum sollte diese Intelligenz nicht auch in der Lage sein, ihre Richtung zu ändern, wenn das Ende der Sackgasse für fast alle sichtbar wird? Wir sind doch schon ganz nahe dran, das sagte mir der Astrophysiker im Radio. Ich habe noch gar nicht erwähnt, wer da eigentlich gesprochen hat. Am Ende der Sendung, deren Ansage ich versäumt hatte, wurde der Name nochmals genannt. Peter Kafka. Sehr bald nach dieser ersten Begegnung mit Peter Kafka habe ich mir natürlich sein Buch gekauft, das damals noch im Handel war. Gegen den Untergang, Schöpfungsprinzip und globale Beschleunigungskrise. Sein älteres Buch mit dem Titel Das Grundgesetz vom Aufstieg war schon längst vergriffen. Ich hoffte im Laufe der Jahre noch sehr viel von ihm zu hören. Leider ist er im Dezember 2000 gestorben. Aber ich höre ihn immer noch reden. Krise heißt nicht Untergang. Krise heißt Entscheidung. Bei einem anderen Vortrag, der uns in einem Mitschnitt erhalten ist, wurde Peter Kafka von einem Zuhörer gefragt, ob es nicht sein könne, dass unsere Spezies sich in der Natur als untragbar erweise und aus der weiteren Evolution wieder ausgeschieden werde. Der Mensch wäre dann auch nichts weiter als ein kurzes, fehlgeschlagenes Experiment der Evolution. Ja, das ist richtig. So wäre das dann, bestätigte Peter Kafka. Aber, fragte er weiter, wollen Sie das? Es geht doch nicht um das, was ich will, entgegnete der Zuhörer. Es geht doch um das, was passiert.
Nein. Sehen Sie, jetzt sind wir am entscheidenden Irrtum. Das Wollen ist genau die Stelle, an der dieses Tasten stattfindet, was wahrscheinlich höher führt. Ja? Die Evolution passiert nicht irgendwo, die passiert in uns. Wir sind die Evolution. Ja? Also Ihr Wollen ist genau die Stelle, an der gesucht wird nach besseren Möglichkeiten. Und nach Möglichkeiten, die sich bewähren können. Wir sind in diesem Prozess. Wir müssen bloß mal kapieren, wir sind es.